Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Es wirkt wie ein böses Déjà-vu, aber es ist Realität. Den Theatern droht ein neuer Lockdown. In Sachsen ist er de facto schon da. In München, da probt gerade die Autorin und Regisseurin Nora Abdelmaksud an ihrem neuen Stück Jeeps. Wir reden mit ihr über die aktuelle Lage und natürlich das Thema des Stücks. Es geht ums Erben. Das hier sind erstmal The Cure und In Between Days. Wenn ein naher Verwandter stirbt, dann ist das eine traurige Sache, aber für die Hinterbliebenen gibt es im besten Fall ein Trostpflaster in Form einer Erbschaft. Was aber, wenn das schöne Geld, das Haus oder der schicke Geländewagen gar nicht an die direkten Erben gingen, sondern unter Aufsicht des Staats verlost würden? Einfach so. Das ist die Situation im neuen Stück Jeeps der Autorin und Regisseurin Nora Abdelmaksud. Sie gilt seit Jahren mit Stücken wie The Making of oder Sie nannten ihn Tico als eine der einfallsreichsten Satirikerinnen im Theater. Und jetzt also das heiß umkämpfte Thema Erbschaft. Morgen Abend ist Premiere von Jeeps an den Münchner Kammerspielen und heute ist Nora Abdelmaksud zusammen mit Olivia Ebert, Dramaturgin der Produktion, hier bei uns in der Sendung. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo aus München. Hallo, freut mich sehr.
Ja, vielleicht bevor wir über Jeeps sprechen, über das neue Stück sprechen, einmal kurz der Blick auf die aktuellen Umstände. Das ist ja alles nicht so wahnsinnig erfreulich. Überall wird jetzt wieder vom Lockdown gesprochen. In Österreich, wissen wir, ist es ab Montag wieder so weit, dass eben auch die Theater zumachen müssen. Wie geht's Ihnen damit gerade, wenn man so in den Endproben ist und vielleicht davon ausgehen muss, dass es im schlimmsten Fall gar nicht so viele Vorstellungen geben wird?
Also wir haben gerade in der Mittagspause erfahren, dass es eine Pressekonferenz gab. Die Zahlen in München sind jetzt, glaube ich, bei 750, die Inzidenz. Und ja, die Situation ist frustrierend. Und wir sind auch irgendwie in einer Ironieschleife, habe ich das Gefühl, weil wir letztes Jahr im Winter quasi in den Peak der zweiten Welle rein Jeeps geprobt haben und die Premiere dann ausgefallen ist. Also es gab eine Phantompremiere sozusagen. Und es lag jetzt fast ein Jahr lang und jetzt haben wir wieder es hochgeholt und sind irgendwie wieder am Anfang, habe ich das Gefühl.
Gibt es da auch einen Moment, wo man vielleicht wütend wird auf die Politik und alle anderen, die jetzt diese Situation, von der wir irgendwie so im Sommer mal dachten, wir kommen dann nicht so in dem Ausmaße nochmal rein, mitverursacht und mitverschuldet haben?
Ich meine, wir machen Theater ja nicht im luftleeren Raum. Die Krankenhäuser hier sind voll in München. Und gleichzeitig wünscht man sich natürlich, dass München jetzt gerade Lissabon wäre. Und da könnten wir eine Premiere spielen.
Dann schauen wir trotzdem auf die aktuelle Premiere morgen Abend an den Münchner Kammerspielen, von der wir ausgehen, dass die zumindest stattfinden kann. Das Stück heißt Jeeps. Es geht um Erbschaften. 400 Milliarden Euro werden jedes Jahr in Deutschland vererbt. Und gleich zu Beginn Ihres Stückes steht da unmittelbar daneben der Satz, jedes fünfte Kind ist arm. Ist Erben eigentlich grundsätzlich ungerecht?
Also ungerecht ist eigentlich keine Kategorie, in der der Abend denkt. Aber das stimmt schon, was Sie sagen. Das Stück macht genau das Spannungsfeld auf. Diese 400 Milliarden werden vererbt und gleichzeitig ist tatsächlich jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut betroffen. Und gerecht ist jetzt eine moralische Kategorie. Der Abend zeigt eigentlich erstmal, wie es ist und es ist sehr ungleich. Und die Frage, ob es gerecht ist oder nicht, ist wahrscheinlich eine Debatte wert.
Die Debatte ist ja eine, die in Deutschland nicht so wahnsinnig gerne geführt wird, habe ich das Gefühl. Das ist eines der ganz, ganz heißen Eisen, wenn es ums Erben geht. Das ist auch so ein bisschen so ein Tabuthema. Man spricht da irgendwie nicht so gerne drüber. Die Politik fasst das auch nicht so gerne an. Erbschaftssteuer ist wahnsinnig brisant. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Wir haben auch eine Szene, die erklärt, die einen Versuch startet, warum es so ist. Also im Stück nennen wir das Mittelstandeln. Ja, dass man eigentlich, egal wie viel Geld man hat, sich selber in Deutschland immer am liebsten dem Mittelstand zurechnet. Wenn man darüber sprechen würde, wie viel Geld man eigentlich hat oder erbt oder welchen ökonomischen Hintergrund man hat, dann läuft man Gefahr, dass man was abgeben müsste. Ich glaube, das ist ein Grund, warum das nicht so oft aufs Tapet kommt und auch mit so viel Charme besetzt ist.
Ja, ich denke, wenn es uns dann persönlich betrifft, dann wollen wir ja auch nicht so reflektiert darüber sprechen, wie wenn wir es abstrakt verhandeln. Also dieses Spannungsfeld hat uns auch total interessiert jetzt bei der Arbeit.
Und ich glaube, es gibt Parteien, die da gerne mehr drüber sprechen würden. Ich glaube, die CDU spricht da nicht so gerne drüber. Warum zum Beispiel die SPD da nicht gerne drüber spricht, frage ich mich.
Ja, Stichwort Mittelstand. Es gibt ja auch diese Stelle im Stück, in der zwei Figuren, Silke und Gabor, ihre jeweiligen Jugenderinnerungen vergleichen. Und diese Silke, die aus wohlhabendem Haus kommt, legt großen Wert darauf, dass sie sich ihre Rucksackreisen durch Kambodscha zum Beispiel durch Nebenjobs finanziert habe. Während Gabor dann erzählt, naja, für ihn habe der Sommer darin bestanden, dass er mit seinen Eltern ins Freibad ging und sich vom eigenen Geld ein Eis kaufen konnte. Und dann fällt der schöne Satz, was sie unterscheidet, ist die Leichtigkeit, mit der sie das jeweils tun konnten.
Ja, genau. Also die zwei Figuren, Gabor und Silke, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, die sind eigentlich genau zwei Extreme, wie unterschiedlich die Startbedingungen sein können. Und das ist genau so ein Moment im Stück, wo das eigentlich gegeneinander gestellt wird.
Das mit der Geburt ist ja auch so ein Thema im Stück. Ist da die Rede von der Eierstocklotterie? Also die Frage, in welche Familie man hineingeboren wird, in welche Verhältnisse man damit auch und in welchen ökonomischen Hintergrund man auch hineingeboren wird. In Jeeps wird dann diese Eierstocklotterie ja quasi wiederholt durch die Verlosung des Erbes und auch eben der hinterlassenen Schulden gegebenenfalls. Der interessante Gedanke dahinter ist ja, das Geld, das Eigentum, das wir irgendwie so zu vererben haben, das ist nicht irgendwie so eine Privatsache, sondern das ist was, was in die Gesellschaft zurück muss, unter deren Umständen es überhaupt auch nur aufgebaut werden konnte. Ist das so eine gerechtigkeitstheoretische Idee, die der Abend auch so mitnimmt?
Ja, ich denke, wir fangen fast noch früher an oder vorher an. Also dieser Vergleich, den Sie jetzt hier zitieren, also in dem die Figuren aussprechen, die Eierstocklotterie, dieser Begriff, der sich ja dann im Rahmen vom Stück auch nochmal wiederholt durch diese Verlosung, die Idee der Verlosung des Erbes. Das ist ja in Noras Stück sehr präsent, aber doch erstmal eine Reflexion, die meisten, glaube ich, erstmal verdrängen. Also gibt dann auch Silke eben, die eigentlich geerbt hätte und dann enterbt wird im Laufe des Stücks, die zum Beispiel sich verteidigt und sagt, ja, es ist ja nur die Drei-Zimmer-Wohnung in der Tengstraße, in der ich aufgewachsen bin. Und das ist ja auch nur eben einer der Zufälle der Geburt. Also dass wir überhaupt das nicht nur abstrakt, sondern konkret für uns begreifen, ist, dass es so eine Eierstocklotterie gibt, ist, glaube ich, erstmal so der Punkt, an dem das Stück ansetzt.
Diese Silke ist ja eine sehr interessante Figur. Die hat aus eigener Arbeit ein gut gehendes Start-up. Laptops in Lederhosen heißt das, glaube ich. Da geht es um Laptops, die aus Leder aus dem Berchtesgadener Land hergestellt werden. Das ist auch ein sehr schönes Bild irgendwie. Und dann aber mit der Enterbung und einem Schuldlos, das ihr zugeteilt wird, eben quasi vor dem Nichts steht. Müsste man ihr Schicksal nicht eigentlich als unfair beschreiben in diesem Zusammenhang?
Schrecklich unfair. Also ich wünschte nicht, dass mir das passiert. Das Stück stellt natürlich die Behauptung auf, dass es nicht weniger unfair ist als das Geburtenbingo, ja, das dem vorausgeht. Also ein Unterschied ist natürlich, dass Silke sich schon an ihre Privilegien gewöhnt hat. Und die werden ihr jetzt genommen. Das macht es vielleicht ein bisschen martialischer, als wenn man schon in Armut hineingeboren wird.
Jetzt werden ja aktuell verschiedene Ansätze diskutiert, wie man auch im Bereich der Erbschaft sowas wie eine größere Verteilungsgerechtigkeit bewirken könnte. Ein Ansatz, den wir hier im Programm im politischen Feuilleton hatten, ist der des SPD-Politikers Yannick Hahn, der vorschlägt, dass man doch so etwas wie ein Gesellschaftserbe einführen könnte. Also dass jedem mit dem 21. Lebensjahr 20.000 Euro ausgezahlt werden, um davon zum Beispiel Bildung, Wohneigentum oder auch die Gründung eines Unternehmens zu ermöglichen. Ist das ein Ansatz, den Sie verfolgenswert fänden?
Ja, also ich persönlich hätte Sympathien für so eine Idee. Wir haben uns auch in der Recherche tatsächlich mit der Geschichte dieser Erbschaftsdebatte beschäftigt. Es ist sehr interessant, dass das jetzt gerade so eine Konjunktur erfährt. Tatsächlich ist es so, dass eigentlich dieser Konflikt zwischen dem Ideal der Chancengleichheit und der Leistungsgerechtigkeit und diesem leistungslosen Geschenken Erbe etwas ist, was die Gesellschaften in Europa schon seit der Aufklärung beschäftigt. Also der Soziologe Jens Beckert, mit dem wir uns beschäftigt haben, der hat das so nachvollzogen, welche Debatten da eigentlich schon im 18. und 19. Jahrhundert geführt wurden und eben auch noch nicht mal, wie man es vielleicht erwarten würde, nur von linker oder kommunistischer Seite, sondern gerade auch von liberaler Seite wurde da viel radikaler gefordert, dieses private Vermögensprinzip eigentlich abzuschaffen. Wir versuchen in dem Stück mit Noras Text eigentlich an vier Figuren viel konkreter zu untersuchen, was es wirklich bedeutet, sich ernsthaft die Frage zu stellen, wann man bereit ist, Geld abzugeben.
Es gab aber eine Stelle im Stück, bei der ich sehr an dieses Verhältnis von Individuum und Gesellschaft denken musste, die das sehr pointiert sehr bissig so auf den Punkt bringt. Da gibt es eine Stelle, da heißt es, selbst die Menschen, die keine Erbschaft in Aussicht hatten, lehnten eine Erhöhung der Erbschaftssteuer ab. Sie hofften auf ein zufälliges Erbe und wollten diese Option nicht verlieren. Ist das nicht eigentlich der Moment, wo eigentlich die Komödie anfängt?
Also ehrlich gesagt war das ein Recherchefund. Ja, ich habe das tatsächlich gelesen. Also es ist eine Realsatire. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich die Frage, die unter diesem Stoff liegt. Ja, warum eine Gesellschaft diese Ungleichverteilung legitimiert? Weil ich habe jetzt noch keine Straßenschlachten erlebt in München. Die Frage stellt der Abend auch.
Sie haben ja gerade erwähnt, dass es auch eine sehr komische Satire ist, das Stück. Jetzt haben wir ganz viel über die ernsten gesellschaftlichen Fragen diskutiert, die dahinter stehen. Aber das ist wirklich ja etwas, was die Arbeiten von Nora Ablenberg so total auszeichnet. Dieser bissige Humor und auch der schnelle Schlagabtausch, den die Figuren da untereinander sich abliefern. Also es ist ein sehr schneller Text, ein sehr witziger Text, der gewissermaßen uns irgendwie über uns selbst lachen lässt in einen Widersprüchen halt zwischen altruistischen Prinzip und dem eigentlichen Handeln. Also diese Widersprüche werden eigentlich so durch den Humor behandelt, würde ich sagen.
Ja, und das kann man sehen ab morgen Abend an den Münchner Kammerspielen und hoffentlich noch in vielen weiteren Vorstellungen. Wir sprachen mit der Autorin und Regisseurin Nora Abdelmaksud und der Dramaturgin Olivia Ebert über ihre Erbschaftskomödie Jeeps. Man hatte es kommen sehen, aber die Nachricht traf dann doch hart. Ab Montag wird Österreich für 20 Tage in den Lockdown zurückkehren. Und somit werden natürlich auch die Theater wieder schließen müssen. Die Vorstellungen an diesem Wochenende werden also für knapp 3 Wochen die letzten sein. So auch am Wiener Schauspielhaus, das gerade erst eine besondere Verwandlung unternommen hatte. Denn aus dem Theater wurde ein Hotel, in dem Zuschauer tatsächlich übernachten können. Theater gibt's aber natürlich trotzdem quasi im Service inbegriffen. Martin Thomas Pesel hat sich kurz vor dem neuen Lockdown noch einmal im Schauspielhaus Hotel einquartiert.
Das Schauspielhaus Wien ist ein Chamäleon. Mal schaut die Zuschauertribüne in die eine Richtung, mal in die andere, wenn es überhaupt eine Bestuhlung gibt. Schon bei mehreren Aufführungen betrat man den Saal durch eine Tür, die vorher noch nicht da war, und verlor sofort die Orientierung. Im nächsten Vierteljahr ist räumlich wieder alles ganz anders.
Wir haben das Schauspielhaus zu einem Hotel umgebaut, zu einer Hotelinstallation würde ich es eher nennen, und wollten damit eigentlich erstens eine andere Begegnungsstätte, einen anderen Begegnungsort schaffen für das Publikum, für die verschiedenen Künstlerinnen, die wir eingeladen haben, und für uns selbst, und außerdem unsere Arbeitsprozesse einfach transparenter gestalten.
Sagt Thomas Schweigen, der künstlerische Leiter des Schauspielhauses. Seit Oktober kann man am Wochenende hier Einzel- und Doppelzimmer buchen. In den 65 Euro ist dann nicht nur auch das Abendprogramm im nach wie vor vorhandenen Theatersaal enthalten, sondern auch Zugang zu all dem, was am Nachmittag hier stattfindet.
Wir zeigen auch offene Probenprozesse, wir zeigen unterschiedlich große Performance, auch teilweise in unterschiedlichen Zimmern, Sachen, die gleichzeitig stattfinden. Wir haben Filmbeiträge, die über unsere Fernseher in den Zimmern laufen. Einzelne Radiosendungen in einem eigenen Studio, wo wir sozusagen für das Hotel, für die Flure des Hotels und die Lobby produzieren und so weiter. Also sehr viele verschiedene Genres, die aufeinandertreffen und sich dann, so ist sozusagen auch unser Ziel, sich gegenseitig auch befruchten.
Wer kein Zimmer bucht, weil er oder sie ganz gern zu Hause schläft, checkt dann eben nur für den Nachmittag und oder Abend ein und lässt sich überraschen. Derzeit kann es sein, dass man in den Probenprozess von Regisseurin Rike Süsko und ihrem Hallimasch-Komplex gerät. Sie erarbeiten eigens für das Hotel die immersive Performance Mushed Rooms.
Die Idee ist ja, das Schauspielhaus zu einem Hotel umzuwandeln und damit sozusagen eine neue Fiktion in diesen Raum reinzusetzen. Und wir setzen in diese Fiktion noch eine neue Fiktion rein, nämlich dieser Organismus, der in diesem Hotel wuchert.
PerformerInnen in violett glitzernden Kleidern und Langhaarperücken laden zu einem mysteriösen Spiel ein, während ein wucherndes Pilzgeflecht aus allen Ecken knarzt und raschelt. Die BesucherInnen werden durch die Hotelgänge geschickt, je nachdem, ob sie zum Beispiel glücklich sind oder nicht, oder ob sie als Kind Papa oder Mama lieber hatten, erhalten sie kleine Aufgaben und werden auf verschiedene Zimmer aufgeteilt. Dort gehen die Prüfungen per Anruf am Nachttischtelefon weiter.
Okay, also wenn du an die Ehe glaubst, sag 5-mal, ja, ich will. Und wenn nicht, sag 10-mal nein. Und zwar im Idealfall komisch.
Chorisch.
Ach so, chorisch. Entschuldigung, nicht komisch, chorisch.
Nun geht es zurück in den Saal und Cliffhanger.
Danke, dass ihr dabei wart heute. Wir machen das gerne immer mit Testpublikum.
Weiter ist die Produktion noch nicht geprobt. Eine Feedbackrunde soll den MacherInnen Hinweise darauf geben, was sich dem Publikum erzählt hat und was es erwartet. Am Ende soll es nach und nach zu einem gemeinsamen, gleichschwingenden Organismus werden. Wie der Hallimasch, jener Pilz, nach dem sich das Kollektiv benannt hat.
Der Hallimasch-Komplex ist der größte Organismus der Welt. Es ist ein Pilzgeflecht und kann sich über Kilometer weit ausstrecken und vernetzen. Als wir angefangen haben, uns zu gründen, als Komplex, um zusammen Theater zu machen, haben wir sozusagen entschieden, uns an diesem Organismus zu orientieren, weil wir das unglaublich interessant finden, was man eigentlich von Myzelien, also Pilzgeflechten, lernen kann.
Mit jeder offenen Probe passt sich die Performance der Hotelinstallation laufend an. Oder umgekehrt?
Für uns ist es halt ein Paradies, weil wir mit so viel Sinnlichkeit arbeiten können, mit Architektur, mit Winkeln, gleichzeitigen Stationen und dadurch sozusagen dieser Zuschauer-Kollektivkörper, der irgendwann entstehen soll, sich im ganzen Raum, in diesen ganzen Räumen verbreiten kann.
Premiere soll es keine geben. Aber irgendwann werden aus den öffentlichen Proben Vorstellungen. Bis dahin werden die Myzelien noch anderen KünstlerInnen begegnen. Etwa der Regisseurin Milena Michalek, die hier die österreichische Erstaufführung des Stückes Bataillon von Enis Maci vorbereitet. Tagsüber. Denn nachts wird Ruhe im Schauspielhaushotel versprochen. Das hat der Direktor selbst überprüft.
Gleich in der ersten Nacht habe ich in einem Zimmer übernachtet, testübernachtet und habe sehr gut geschlafen.
Tja, aber auf weitere Buchungen wird man trotzdem noch etwas länger warten müssen, denn ab Montag geht es auch am Wiener Schauspielhaus wieder in den Lockdown. Martin Thomas Pesel berichtete von uns von der wundersamen Verwandlung eines Theaters in einen performativen Hotelbetrieb. Wiedereröffnung dann hoffentlich Mitte Dezember.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von dem Schauspieler Andreas Schneiders und bei ihm geht es tierisch zur Sache.
Meine geniale Stelle habe ich erlebt, als ich in einer immersiven Theaterproduktion von Siegner mit einem Hund gespielt habe, einem Jack Russell Terrier. Ich spielte jemanden, der es immer abbekommen hatte. Das war Hundsprozesse, hieß das Stück. Und musste für den Hausmeister eine schwere Tür transportieren, hatte meine Akte, die ich als Angeklagter hatte, in der anderen Hand. Und der kleine Hund hat mich angesprungen und gebellt. Es war aber auch so, dass wenn ich ein bisschen feige gespielt habe, und das musste ich gar nicht besonders gut spielen, dann ist er sofort auf mich losgegangen und umgekehrt. Wenn ich dann mal so ein bisschen mich größer gemacht habe, dann wurde er wieder so ein wenig kleinlaut. Diese Situation war so ein bisschen wie Billy Wilder auf Halluzinogen. Es war großartig. Und das lag an diesem kleinen Hund. Es gab da noch eine andere Situation, da wurde ich verprügelt. Und dann hat der kleine Hund seine Vorderpfötchen auf meinen Körper, auf meine Brust gestellt und hat mich tapfer verteidigt. Später habe ich erst erfahren, dass das hieß, dass ich jetzt ewig in der Rangordnung unter ihm sein werde, weil er einmal mich verteidigt hat. Das ist wohl so bei Hunden. Also mit diesem Hund zu spielen, das war wirklich toll. Er hat sich für mich eingesetzt, das war großartig. Ja.
Andreas Schneiders über seinen genialen Co-Performer, einen Jack Russell Terrier in Siegners Die Hundsprozesse. Letzte Woche, da haben wir hier mit Andreas Schneiders über die aktuelle Siegner-Produktion Die Ruhe am Deutschen Schauspielhaus Hamburg gesprochen. Kann man immer noch hören unter deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute. Hier kommt Vollbild. Viel Spaß.